Mittelständler, aufgepasst! Auf euch rollt gerade eine Riesenwelle zu. Die Corporate Sustainability Reporting Directive der Europäischen Union weitet die Nachhaltigkeitsberichtspflicht für euch massiv aus. CSRD, wie es abgekürzt wird, klingt erst einmal ziemlich abstrakt, bedeutet aber ganz konkret, dass Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden künftig Jahr für Jahr einen präzisen Nachhaltigkeitsbericht abliefern müssen. Erklären müsst ihr unter anderem, wie ihr auf dem Weg zu Net Zero vorankommt, wie weit ihr in puncto Kreislaufwirtschaft gekommen seid und was in eurer Lieferkette weltweit so los ist. Und das Ganze grundsolide und testiert von Wirtschaftsprüfern. Gefragt sind also Hard Facts zu Themen, die viele Firmen bislang eher wolkig-blumig auffassen. Schätzungsweise 15.000 Firmen hierzulande betrifft das. Und das Irre ist, viele kleinere haben noch keine Vorstellung, dass sie von der Richtlinie betroffen sind und in welchem Umfang. Eine, die eine erfreulich genaue Vorstellung hat, ist Caroline Friedrich. Caroline ist Geschäftsführerin bei der Agentur Stakeholder Reporting. Sie konzipiert seit 20 Jahren Nachhaltigkeitsberichte und gilt als eine der kundigsten Expertinnen auf diesem Gebiet. Aktuell begleiten sie unter anderem die Nachhaltigkeitsberichte von Telekom, Fresenius, Mercedes-Benz und vielen kleinen Mittelständlern. In dieser Folge der Sustainable Brand Stories erklärt uns Caroline, was jetzt auf Unternehmen zukommt, wie komplex die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird und warum all das aber kein Grund zur Panik, sondern ein Grund zur Freude für Unternehmen wie auch für Gesellschaft ist.
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Caroline, herzlich willkommen beim Sustainable Brand Stories. Schön, dass du heute dabei bist.
Hallo Harald, ich freue mich auch, dass ich da bin.
Caroline, für viele verantwortliche Unternehmen ist der Nachhaltigkeitsbericht ja so etwas Ähnliches wie früher in der Schule die Strafarbeit. Also etwas, von dem man weiß, man kommt nicht drum herum, aber es bedeutet eine jede Menge Arbeit und vor allem Nerv. Und im Fall des Nachhaltigkeitsberichts sind das die KollegInnen, von denen man die Daten einsammeln muss, die EntscheiderInnen, mit denen man sie abstimmen muss und die LeserInnen, die es am Ende dann doch nicht lesen, zumindest nicht in der Zahl, wie man sich das erhofft hat, nachdem man so viele Monate Arbeit da reingesteckt hat. Warum ist das so?
Naja, es ist natürlich viel Arbeit. Ich muss in der Tat ganz viele Daten und Informationen einsammeln. Und die müssen ja auch so belastbar sein, dass am Ende dann der Wirtschaftsprüfer drauf gucken kann und sagen kann, jawohl, das hat die Qualität, die wir benötigen. Und davor geschaltet, um dahin zu kommen, muss man natürlich vorher die Inhalte wirklich sehr genau abstimmen, sich vielleicht teilweise auch neue Ziele setzen, das in die Entscheidungsprozesse reingeben. Und insofern steckt da viel Arbeit dahinter.
Hat diese Arbeit denn einen Sinn aus deiner Sicht? Also das musst du natürlich mit Ja beantworten. Schließlich arbeitest du jetzt 20 Jahren in diesem Business. Aber jetzt ist deine Chance sozusagen, das Image des Nachhaltigkeitsberichts von der nervigen Übung zur Chance gerade zu rücken. In Kürze. Wo steckt die Chance?
Also unser Gründer Michael Winter, der hat eigentlich von Anfang an gesagt, wir machen den Nachhaltigkeitsbericht nicht um seiner selbst willen und damit ich dann am Ende eine hübsche Broschüre habe, sondern das ist eigentlich ein Mittel der Transformation. Also wenn ich am Ende etwas haben muss, wo wirklich schwarz auf weiß Botschaften berichtet werden, Ziele berichtet werden, dann muss ich das eben vorher abgestimmt haben. Und gerade dieser Prozess der internen Abstimmung, der Programmentwicklung, das ist das, wo die Veränderung passiert. Und wenn ich das eben gemacht habe, dann ist man am Ende eben auch sehr froh, dass man dann zum Beispiel sprechfähig ist gegenüber Investoren oder MitarbeiterInnen oder gegenüber Kundinnen. Und erst dann kann ich ja auch diese Kanäle eben gut bedienen.
Das funktioniert aber vermutlich nicht, wenn man so wie früher den Nachhaltigkeitsbericht als das begreift, was der oder die Nachhaltigkeitsbeauftragte hat in ihrem einsamen Kämmerlein vor sich hin bewirkt, sondern da muss das Unternehmen insgesamt eingebunden werden, oder?
Ja, total richtig. Und das ist jetzt eben mit der europäischen Regulierung auch nochmal wirklich deutlicher geworden. Ich tue gut daran, möglichst frühzeitig die relevanten Kolleginnen mit an den Tisch zu holen, sie einzubinden, sie dafür zu sensibilisieren, was kommt auf uns zu, was bedeutet das für uns, und eben so auch zu versuchen, die Prozesse möglichst effizient aufzusetzen. Weil die Bereitschaft zur Mitarbeit, die brauche ich mehr denn je.
Caroline, wer ist denn in der ersten und wer ist in der zweiten Stufe eigentlich als Unternehmen von der CSRD betroffen?
Also in der ersten Stufe ab 2024 betrifft es alle Unternehmen, die jetzt schon unter die NFRD fallen und jetzt schon berichtspflichtig sind. Für die gilt jetzt die CSRD. Und in der zweiten Stufe sind es dann Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden mit 20 Millionen Umsatz und 40 Millionen Bilanzsumme, wobei 2 von 3 Kriterien erfüllt sein müssen, damit man darunter fällt.
Da fallen mir 1.000 Unternehmen ein, tatsächlich die 500 Mitarbeiter, ne? Wahnsinn, der deutsche Mittelstand ist ab jetzt in der Pflicht, kann man sagen. Ne? Diese Direktive, die du erwähnst, hat den Namen, das muss ich ablesen, Corporate Sustainability Reporting Directive, kurz CSRD, der Europäischen Union, ist Anfang des Jahres in Kraft getreten, muss, glaube ich, noch von Mitgliedstaaten irgendwie umgesetzt werden, alles sehr kompliziert. Aber was, ganz in Kürze, was bezweckt die EU denn damit und was und soll und was wird sie bewirken, deiner Meinung nach?
Naja, also die EU hat im Prinzip unter dem Schirm des Green Deals diese Direktive entwickelt und mit ihr einhergehend eben die Berichterstattungsstandards. Und sie bezweckt damit, dass man finanzielle Berichterstattung und nicht finanzielle Berichterstattung, also das, was man unter Nachhaltigkeit versteht, im Prinzip angleicht und auf ein Level hebt. Und da man möchte eben, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung damit auch belastbarer und in den Daten eben auch vergleichbarer wird.
Okay, also keine blumigen Worte mehr und irgendwelche Daten, die man zusammenträgt und keine Bilder mehr von der Bienenblühwiese vor der Unternehmenszentrale, sondern Hard Facts.
Richtig, richtig.
Und was ist das Endziel eigentlich? Ich bin sicher, dass auch EU-Bürokraten nicht abends da sitzen und sagen, okay, was können wir jetzt nochmal in Bürokratie uns ausdenken? Sondern die EU hat ja ein Ziel, damit das darüber hinausgeht. Ist es diese Transformation, die du angesprochen hast? Wollen die sozusagen, ist das der Hebel, um mehr Unternehmen zu nachhaltigem Handel zu bringen? Oder was ist eigentlich das strategische Ziel des Ganzen?
Ja, genau. Also die EU hat ja diesen EU Green Deal ausgerufen. Man möchte klimaneutral werden und hat verschiedene Regularien dazu entwickelt. Die CSRD ist eine davon. Mit ihr gelten dann noch die EU-Taxonomie, wo es darum geht, welche nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen habe ich eigentlich und wie bewerte ich das und wie können wir sicherstellen, dass mehr finanzielle Investitionen da reinfließen. Das gilt gleich mit. Die Regulierung zur Sorgfaltspflicht, also das, was die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette betrifft, die kommt dann auch noch. Und dann gibt es noch den digitalen Produktpass, der eben dann mehr auf die Verbraucherinnenperspektive gerichtet ist, wo es darum geht zu zeigen, wie nachhaltig ist eigentlich mein Produkt. Da kommt noch was zu Steuern und die Abfall ist auch ein ganz großes Thema. Also es hört eben nicht auf bei der Berichterstattung.
Okay, ist das sozusagen, kann man sagen, wir verlassen sozusagen das Zeitalter der gewisserweise auch ein bisschen beliebigen Berichterstattung und der wir tun auch hier ein bisschen was hin zu einer systematischen jährlichen Transformation, ist ja fast zu wenig gesagt. Man hat das Gefühl, da wird jetzt die EU umgepflügt quasi.
Ja, also klar, wenn man sich so die letzten 20 Jahre Revue passieren lässt, dann kann man wirklich sagen, ja, wir haben angefangen mit Broschüren. Dann kamen irgendwann die internationalen Standards, der Global Reporting Initiative, und die wurden kontinuierlich immer ausgeweitet und die bilden natürlich schon heute die Grundlage eben auch für die Regulierung. Transformationsberichterstattung wäre ich vorsichtig. Also die CSRD ist schon viel Rechenschaft. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, wo ich so ein bisschen mit einem wehmütigen Auge auch drauf gucke. Weil zu zeigen, was ist denn unser Beitrag zu einer Transformation? Wo sind denn die Stellschrauben, die ich tätige? Wo ist wirklich mein Beitrag, der was einen positiven Impact hat? Ich glaube, da brauchen wir noch ein paar andere Kanäle, um das wirklich zu zeigen und auch kontinuierlich zu tracken.
Aber ich muss doch darüber Bericht erstatten, wenn ich es richtig gelesen habe, oder? Also ich muss darstellen, wie will ich meinen CO2-Fußabdruck reduzieren, mit welchen Maßnahmen will ich zur Kreislaufwirtschaft kommen. Also es ist quasi eigentlich wie einmal im Jahr gehe ich als Unternehmen zum Therapeuten und erstatte mir selber gegen meine Rechenschaft, wie bin ich weitergekommen oder eben auch nicht. Das ist ja schon ein krasser Prozess, oder?
Absolut. Absolut. Und es beinhaltet eben auch wirklich, dass man sich genau überlegt, welche Ziele setze ich mir, wie verknüpfe ich das mit den Indikatoren? Und das hat schon eine enorme Auswirkung.
Lass uns gleich nochmal darüber sprechen, was das eigentlich für Unternehmen jetzt bedeutet. Denn damit ist ja eben nicht mehr damit getan, einem Jahr im Unternehmen rumzulaufen und ein paar Daten einzusammeln, sondern das ist ja auch euer Geschäft als Stakeholder Reporting, den Unternehmen zu helfen, sozusagen ihre Prozesse vorher sauber aufzustellen. Aber nur kurz nochmal die Fakten abprüfen. Wo muss der Nachhaltigkeitsbericht künftig publiziert werden? Und ich las, er muss maschinenlesbar sein und er muss von extern testiert werden. Heißt das, dass ich tatsächlich den KPMGs dieser Welt jetzt auch meinen Nachhaltigkeitsbericht in Zukunft vorlegen muss und eine Unterschrift mir abholen?
Ja, genau.
Okay.
Die nicht finanzielle Berichterstattung wird Teil des Geschäftsberichtes werden. Wir werden in dem Lagebericht diese Informationen aufnehmen. Und ja, die spannende Frage wird schon auch sein, wie umfangreich wird das denn? Also,
Was sagst du?
Lagebericht, schwierig zu sagen. Also ich glaube, man wird schon versuchen, es möglichst knapp zu halten, aber das wird nicht auf 20 Seiten zu machen sein, vermute ich. Und die Wirtschaftsprüfer werden drauf gucken und das zwar mit Limited Assurance und das ist nochmal eine Stufe mehr, als wir eben bislang aus der Nachhaltigkeitsberichterstattung kennen. Und man sieht eben schon, die Wirtschaftsprüfer gucken sich die Daten noch genauer an und auch die Aussagen, die getätigt werden.
Krass, okay. Mal brutal gesagt, kann ich in den Knast gehen, wenn ich da cheaten würde als Mittelständler, der nicht so die Zahlen so ein bisschen schöner macht, als sie sind?
Naja, also in den Knast wahrscheinlich erstmal nicht. Aber es ist natürlich in der Verantwortung des Wirtschaftsprüfers zu sagen, die Zahlen sind nicht plausibel. Erklär mir das nochmal genau. Und dann wird man in dem Prozess gegebenenfalls eben nochmal die Zahlen nachschärfen müssen. Und am Ende von so einem Prüfprozess hat man ja immer auch ein Testat, wo dann nochmal drinsteht, okay, bitte im nächsten Jahr hierauf nochmal achten, hier mehr einen größeren Schwerpunkt draufsetzen. Also es ist ja schon auch eben diese kontinuierliche Weiterentwicklung mitgedacht. Aber klar, der Prüfer wird keine Daten testieren, von denen er nicht annehmen kann, dass sie plausibel sind.
Okay, aber dass Markus Braun von Wirecard jetzt demnächst Gesellschaft im Knast bekommt von Leuten, die beim Nachhaltigkeitsbericht nicht so ganz genau hingeguckt haben, das glaubst du nicht?
Nein, das glaube ich nicht. Das, was Wirecard da gemacht hat, ist ja schon noch mal eine andere Dimension.
Und jetzt eine kleine Pause für unsere Rubrik Quick and Dirty. 5 ganz fixe Fragen. Was war der Punkt deines Lebens, an dem dir die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
1992, Konferenz von Rio, die Berichterstattung in der Zeit von Bartholomäus Grill.
Warum glaubst du, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Ich glaube, es geht nicht nur um den Konsument, sondern es geht auch darum, dass man als Unternehmen eben in politischen Entscheidungsprozessen sprechfähig ist, mitgestalten kann. Dass man reagieren kann auf die Anfragen von NGOs und dass man eben insgesamt diese License to Operate erhalten kann.
Das Argument, mit dem du auch den ignorantesten Nerd überzeugst, nachhaltiger zu handeln.
Ja, ich meine, letztlich wird es teuer, wenn wir es nicht tun. Man sieht es jetzt schon, wir hatten 2021 die teuerste Flutkatastrophe ever und mit steigenden Temperaturen sind wir nicht mehr so produktiv. Wir werden krank, wir haben psychische Probleme und Menschen sterben früher. Das wollen wir nicht.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist dein persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheatest du?
Wir wissen ja alle, also in unseren Industrienationen, wir leben einfach über dem Fußabdruck. Ich bin ich bin immerhin unter dem Durchschnitt, aber es ist natürlich immer noch viel zu ressourcenintensiv und wenig nachhaltig.
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das du schon morgen auf den Weg bringst, solltest du heute Bundeskanzler werden.
Ich würde das Thema in die Steuererklärung aufnehmen. Und zwar, wie ist unser persönlicher Fußabdruck im Sinne der Nachhaltigkeit? Und das transparent machen. Meine eigene CO2- und Nachhaltigkeitsbilanz.
Was sagst du denn den Unternehmen oder Unternehmensverantwortlichen, die jetzt aufstehen und sagen, mein Gott, das ist jetzt mal wieder ein typisches EU-Bürokratie-Monster, das für Unternehmen viel Arbeit bedeutet und wenig nützt? Was würdest du denen entgegnen?
Ja, also ich kann gut verstehen, dass das für viele ein großer Aufwand ist. Und wenn man es aber am Anfang klug anstellt, dann kann man eben auch Synergien nutzen. Also neben der CSRD eben dann, ich muss vielleicht noch zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz berichten, später auf jeden Fall zur europäischen Regulierung. Also einmal Synergien nutzen. Und dann wird es halt auch so sein, ich meine, wir sehen das jetzt schon, dass teilweise man ein schlechteres Kreditrating bekommt, wenn man eben nicht ausreichend berichtet. Also die finanziellen Auswirkungen sind einfach da. Wir hören von Kundinnen und Kunden, dass die großen Konzerne und Unternehmen eben wirklich auch Anforderungen stellen, CO2-neutral zu werden oder sich SBTI-Ziele zu setzen oder das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einzuhalten. Und insofern kommt der Druck eben nicht nur aus der EU, sondern eben auch wirklich von Stakeholdern, die ganz wichtig für meinen Geschäftserfolg sind.
Okay, aber um das zusammenzufassen, also es sind möglicherweise nicht nur die letztendlich 15.000 Unternehmen betroffen, sage ich jetzt mal, sondern alle, die Kredite haben wollen, die in einer Lieferkettenbeziehung stehen zu anderen Unternehmen, die von ihnen dann Zahlen verlangen oder Versicherungen haben wollen. Also dann fast alle, oder?
Viele, ja.
Ich las Professor Alexander Bassen, der ist Betriebswirtschaftler an der Uni Hamburg, der schrieb neulich in Brand 1. Viele wissen offenbar noch gar nicht, dass sie demnächst Berichte erstatten müssen. Viele kleine Unternehmen haben noch gar keine Vorstellung, dass sie von der Richtlinie betroffen sein werden und in welchem Umfang. Deckt sich das mit deiner Erfahrung? Ist dir meist noch gar nicht bewusst, was da an eine Welle anrollt?
Also wir machen die Erfahrung, dass natürlich viele mittelständische Unternehmen inzwischen auf uns zukommen und insofern habe ich schon den Eindruck, dass die ganz gut informiert sind, eine ungefähre Vorstellung davon haben, aber wenn es an die Detailfragen geht, dann ist eine große Unsicherheit da und großer Wissensaufbau eben nötig, weil die Dinge so miteinander verwoben sind und eben sehr detailreich auch beschrieben sind und da ist dann in der Tat Wissenstransfer nötig.
Damit ist man dann bei euch an der allerbesten Adresse, Stakeholder Reporting, und auch bei dir. Ich habe vor dem Gespräch von dir gelernt, dass du seit 20 Jahren in dem Geschäft bist. Kannst du kurz in groben Zügen beschreiben, was sich so an diesem Thema so fasziniert, dass du ihm dein ganzes Arbeitsleben oder bisheriges Arbeitsleben gewidmet hast?
Naja, also ich meine, A ist es natürlich einfach ein schönes und befriedigendes Thema, also sich mit Umweltthemen oder sozialen Themen, Mitarbeiterthemen auseinandersetzen zu können, fand ich immer spannend und das ist das, was letztlich auch ein Motivator ist. Und auf der anderen Seite macht es einfach Spaß, mit Kundinnen und Kunden Dinge weiterzuentwickeln und zu sehen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Und manchmal eben man wirklich auch Erfolge feiern kann, weil neue Ziele gesetzt worden sind, Strategien entwickelt worden sind und man gerade jetzt natürlich in den letzten Jahren eben auch die nötige Management-Aufmerksamkeit bekommen hat und so ein bisschen auch die Früchte ernten kann, die man eben da gelegt hat.
Kannst du dafür ein Beispiel nennen, also ohne Namen, aber wo ein Unternehmen dadurch, dass es sich mit Nachhaltigkeitsberichten mit sich selber beschäftigen musste, Unternehmensziele neu definiert hat und zu nachhaltigeren Wirtschaft gekommen ist. Gibt es da ein Beispiel, wo du sagst, das war jetzt echt mal ein Unterschied, den die machen und den wir gemacht haben?
Also ein Beispiel ist schon ein paar Jahre her, aber ich finde es ganz prägnant, von einem größeren Unternehmen, wo die Nachhaltigkeitsabteilung immer sehr engagiert war und aber sich natürlich auch im eigenen Unternehmen eben durchsetzen musste mit den Themen. Und dann kam eben die Situation, dass der CEO tatsächlich von Finanzmarktakteuren angesprochen ist, wurde, wie sieht's denn aus mit eurer Klimastrategie? Und dann rief er an und sagt, oh, könnt ihr mich dazu bitte nochmal aufschlauen? Und dann war man plötzlich eben auf Vorstandsebene. Und das hat natürlich einfach den Kollegen und Kollegen in der Nachhaltigkeitsabteilung ziemlich einen Rückenwind gegeben. Und plötzlich war man eben auf oberster Ebene. Und da ist man auch geblieben. Und jetzt reden wir darüber, wie verknüpfen wir das mit den Vorstandsgehältern, die Zielerreichung im Bereich Klima. Das ist schon was anderes.
Hey Harald, lass uns mal kurz zusammenfassen.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist eben im Gespräch mit Caroline im Kopf ein ganzer Kronleuchter angegangen. Und zwar an dem Punkt, an dem sie das Wörtchen intern fallen ließ. Denn bei Nachhaltigkeitsbericht denkt man ja üblicherweise an etwas, das gegenüber der Öffentlichkeit berichtet wird. Deswegen heißt er ja so. Tatsächlich aber passiert das Entscheidende vorher, im Unternehmen, intern und in den Tagen und Monaten, in denen Inhalte zusammengetragen, Verantwortlichkeiten festgezurrt, Fakten gecheckt und Strategien überdacht werden. Wer einen Nachhaltigkeitsbericht zusammenstellt, steigt hinunter in den Maschinenraum des Unternehmens und diskutiert mit den Leuten, warum sie ihr Geschäft so machen, wie sie es machen, ob es vielleicht ganz anders gehen könnte und was all das für Umwelt und Gesellschaft bedeutet. Dank der erhöhten Anforderungen der neuen EU-Direktive werden diese Diskussionen künftig noch intensiver und substanzieller werden. Was auf den ersten Blick also wie ein bürokratischer Nerv der Europäischen Union anmutet, könnte sich als ein Turbo für die Unternehmenstransformation entpuppen. Hören wir mal weiter, was Caroline uns ansonsten noch an Augenöffner-Momenten zu teilen hat. Welche Rolle wird denn der Nachhaltigkeitsbericht zukünftig in dem Kommunikationskonzert von Unternehmen spielen? Also früher war es ja so, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber da war der Nachhaltigkeitsbericht so etwas, was einmal im Jahr eben von der Fachabteilung gemacht wurde und das wurde dann publiziert, ein bisschen Werbung dafür gemacht und dann war erstmal wieder Ruhe in Richtung Nachhaltigkeitskommunikation. Wie würdest du das in Zukunft sehen? Nehmen wir an dieses Unternehmen an, das du gerade denkst, das jetzt anscheinend sehr engagiert ist, ne? Welche Rolle spielt noch der Nachhaltigkeitsbericht jenseits der Pflicht? Welche kommunikative Aufgabe erfüllt er und was ist daneben und darüber und darunter wichtig?
Ja, also man muss schon sagen, im Moment sind wirklich viele eben sehr intensiv mit der Frage der Rechenschaft beschäftigt und belastbare Daten und Informationen zusammenzutragen. Das Spannende an der CSRD ist, dass aber die gesamte Wertschöpfungskette betrachtet wird, dass wir über Impact sprechen, also welche Auswirkung hat meine Unternehmenstätigkeit auf die gesamte Wertschöpfungskette und welche finanziellen Auswirkungen hat es auf mich als Unternehmen. Und vor dem Hintergrund kommen wir dann natürlich schon an Themen ran, wie Verfügbarkeit von Ressourcen. Darf ich in fernen Ländern, wo vielleicht die Situation problematischer sind, überhaupt noch Ressourcen beziehen? Wie gehe ich damit um? Und da sind wir eben schnell an sehr komplexen Sachverhalten und sehr vielschichtigen Themen. Also ne, das beliebte Beispiel Ressourcenabbau in Minen oder Produktion in Bangladesch. Müssen wir das einstellen oder finden wir einen Weg, verantwortungsvoll das zu machen? Und das ist natürlich ziemlich komplex und vor dem Hintergrund, dass eben die Klagen gegen Unternehmen ja auch zunehmen, müssen wir, glaube ich, da noch kommunikative Wege finden, wie wir zeigen können, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns ernsthaft mit den Themen auseinandersetzen und eben auch dranbleiben.
Das ist tatsächlich so ein bisschen das, was wir bei Strichpunkt Design auch machen, weil es eben zunächst mal auch eine kommunikative Aufgabe nach innen ist. Ich muss ja auch erstmal meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, Leute, wir müssen jetzt alle so ein bisschen unsere Arbeit neu überdenken und zusammen zu besseren Ergebnissen kommen. Und das finden nicht alle so richtig super. Ne? Da muss man intern erstmal ein kleines Feuerchen entfachen, um die Leute mitzunehmen. Aber dann hilf mir doch mal, das wäre meine letzte Frage erstmal, wenn ich jetzt ein Mittelständler bin mit aus dem Bayerischen Wald, 700 Mitarbeitende und so weiter. Bisher habe ich keinen Nachtragsbericht gemacht. Ich habe jetzt gehört, das kommt auf mich zu. Verdammt nochmal, wie und womit sollte ich anfangen? Und vor allem, wann sollte ich damit anfangen? Wir haben ja erst 2023.
Ja, also zunächst würde ich manchmal umhören und schauen, ob es in meinem Netzwerk oder in meiner Branche vielleicht andere Unternehmen gibt, denen es ähnlich geht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass 15.000 Unternehmen in Deutschland künftig mit einer individuellen Beratung ihren Bericht erstellen. Ich finde es ganz spannend, eben darüber nachzudenken, kann ich mich mit anderen zusammenschließen? Wir machen da ein Projekt auf Verbandsebene, wo eben 10 Unternehmen gemeinsam sich dem Thema nähern, wo wir mehr Beratung als Hilfe zur Selbsthilfe machen und die Unternehmen auch voneinander eben profitieren. Gleichzeitig ist es natürlich.
Entschuldigung, du meinst mehr Hilfe zur Selbsthilfe als Beratung, korrekt, oder?
Genau, also wir helfen im Prinzip, dass die Unternehmen selbstständig das entwickeln können. Wenn ich das selber mache, dann ist es natürlich gut, wenn ich frühzeitig anfange und vielleicht auch einen Probelauf einkalkuliere. Also, dass ich es einmal runterschreiben kann und erst im nächsten Jahr das dann dem Wirtschaftsprüfer vorlegen muss. Und das Ganze ist ja eben auch verbunden, dass man eben die wesentlichen Themen identifiziert. Und da hat die EU eben gesagt, dass das nach einem bestimmten Verfahren geschehen soll. Und jetzt haben sie ja aktuell Anfang Juni die ESRS-Standards nochmal ein bisschen revidiert, ein bisschen erleichtert und aber eben auch diesen Wesentlichkeitsprozess nochmal gestärkt. Also in dem bestimme ich im Prinzip, was sind meine wesentlichen Themen und zu denen muss ich dann berichten.
Nochmal für Anfänger, ne? Also Wesentlichkeitsanalyse, ganz wichtiges Wort in eurer Branche. Sich erstmal angucken, welche Bereiche sind wirklich wichtig und eben nicht mehr die Bienenblühwiese vor dem Unternehmenszentrale, sondern wo ist mein Impact als Unternehmen auf Lieferkette, Ressourcen etc. pp. Anzugucken, wo sind eigentlich die großen Hebel in meinem Geschäftsfeld. Ist das richtig? Habe ich das richtig beschrieben?
Genau. Wo sind die Auswirkungen meiner Unternehmenstätigkeit am größten? Und auf der anderen Seite aber eben auch zu gucken, welche finanziellen Auswirkungen kann das auf mich haben? Also zum Beispiel Klimawandel ist immer ein einfaches Beispiel. Welche Auswirkungen kann der Klimawandel auf mich als Unternehmen haben?
Okay, aber unter uns jetzt mal und unter uns Hörerinnen, das kann ich als Unternehmen nicht ehrlicherweise nicht alleine leisten, oder? Also das sind ja komplexe Lieferkettenanalysen, die man teilweise leisten muss. Klimawandel, welche Auswirkungen, das kann ich als Mittelständler fast nicht leisten. Da brauche ich ehrlicherweise irgendeine Form professionelle Hilfe, oder?
Ja, also deswegen auch nochmal eben der Hinweis zum Beispiel auf Branchenverbände. Ne? Die haben ja schon oft auch schon mal eine Studie gemacht. Wie sieht das denn für unsere Branche aus? Was sind da die wesentlichen Themen? Also ja, man fängt da nicht bei Null an, aber natürlich ist es eben von Vorteil, wenn man da schon mal auf vorhandene Ressourcen und Wissen zurückgreifen kann, dann tut man sich leichter.
Caroline, jetzt 20 Jahre Nachhaltigkeitsberichte macht, beginnt eigentlich die beste Zeit jetzt gerade erst? In den nächsten 20 Jahren die besten interessantesten für deine Branche?
Also es war eigentlich immer spannend. Ich fand es schon auch gut, gerade in den Anfangsjahren, wo wir wirklich immer wieder sagen mussten, wo steckt eigentlich der Business Case? Was hat man davon? Und das ist eine ganz gute Schule, durch die man da gegangen ist. Und ich glaube, na, das müssen wir natürlich auch in Zukunft weiter zeigen. Aber es ist insofern leichter geworden, als dass man jetzt wirklich eben die Aufmerksamkeit der obersten Führungsebene hat und dass es eben endlich in die Unternehmensprozesse hineingeht. Also Nachhaltigkeit ist nicht mehr eben was in einer einzelnen Abteilung gemacht wird, sondern es wird integriert betrachtet. Und das ist natürlich das, wo wir immer hin wollten.
Das war eine super Aussicht. Caroline Friedrich, vielen, vielen Dank für dieses super interessante Gespräch.
Herzlich gerne. Hat Spaß gemacht.
Das war es auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.